Am Telefon verbunden, also am Telefon der Pandemie natürlich, über Zoom, bin ich verbunden mit Dr. Alice Brauner, Historikerin, Journalistin und Produzentin und Buchautorin. Darüber sprechen wir heute. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Wo sind Sie gerade, München oder Berlin?
In Berlin, in meinem Büro in
Okay.
Berlin.
Aber Sie haben auch ein Büro in München, oder?
Ich habe auch ein kleineres Büro in München, weil ich pendle. Das hängt damit zusammen, dass mein über alles geliebter Göttergatte in München lebt und meine Söhne mittlerweile auch nach München gezogen sind. Und wir beide unsere Städte so lieben, dass keiner zu 100% zu dem anderen ziehen will. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit hin und her pendeln, was aber vollständig in Ordnung ist, abgesehen davon, dass die Liebe unendlich frischelt und wir seit Jahrzehnten zusammen sind und das eine ganz große Liebe ist. Und das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass man seine Büros und Wohnungen in verschiedenen Städten hat.
Ich habe es ja schon gesagt, Sie haben viele verschiedene Berufe, aber jetzt sind Sie aktuell hauptsächlich Filmproduzentin, oder? Sie arbeiten ja nicht mehr als Historikerin.
Also das kann man so nicht sagen, weil das Buch, was ich ja geschrieben habe,
Ja.
das hängt ja auch mit meiner Arbeit als Historikerin zusammen. Ich meine, es wurde ja sehr viel kontextualisiert, also eingebettet in die Geschichte. Das hätte man, also erstmal ohne meine Co-Autorin Heike Brunemar hätte das so nicht funktioniert, weil das sehr zeitaufwendig war. Und natürlich könnten Sie so ein Buch so nicht schreiben, wenn Sie nicht auch wieder alles aus Ihrem historischen Werkzeugkasten geholt hätten. Also ich habe jetzt auch gerade einen sehr wichtigen Podcast gemacht über einen rechtskräftig verurteilten Doppelmörder, Jens Söhring. Da war ich wieder als investigative Journalistin tätig und dann eben auch noch Filme. Es läuft eigentlich alles immer parallel und ist gar nicht so voneinander zu trennen, was ich auch gar nicht schlecht finde. Und jetzt geht es ja auch um unser neues Kinoprojekt, was wir demnächst drehen wollen, die große toxische Liebesgeschichte zwischen Gabriele Münter und Wassily Kandinsky. Und da hat mir mein historisches Wissen auch sehr viel geholfen, Quellen zu interpretieren oder Quellen zu analysieren, um dann auch das Drehbuch schreiben zu können. Nein, also das hat schon sehr viel auch mit Geschichte zu tun. Und das Investigative ist einfach auch immer mit drin.
Ihr Buch, Sie haben es schon gesagt, das ist richtig toll. Man merkt da die Wissenschaftlerin oder auch ihre Co-Autorin, denn
Ja.
es gibt Fußnoten, es gibt Erläuterungen, es gibt hinten einen
Ja.
vernünftigen Bildnachweis, es werden die genannten Namen alle nochmal erwähnt. Das war schon klasse. Und es gibt wirklich immer diese historische Einordnung. Aber vielleicht, wer das Buch noch nicht kennt, wir sagen erstmal, wie es heißt. Es heißt also dann in
Ach
Berlin.
ja.
Genau, ich halte es hier hoch, das nützt euch nichts. Ihr seht es nicht von Alice Brauner. Und es ist die, kann man sagen, Lebensgeschichte ihrer Eltern Arthur und Maria Brauner, wobei beide ursprünglich anders hießen. Ihr Vater hieß Abraham und da hat mich gewundert, dass da steht getauft auf den Namen Abraham, weil ich dachte, Taufen ist was Christliches und ihre Mutter Maria Brauner hieß ursprünglich Theresa Albert.
Getauft war hier richtig, getauft war hier gar nicht christlich gemeint, sondern einfach, wie man so daher sagt, den Namen vergeben, auf den Namen getauft. Also das hatte nichts mit Taufe zu tun. Das war gar nicht religiös gemeint, sondern mehr umgangssprachlich und tatsächlich. Aber ich habe meinen Vater niemals unter Abraham kennengelernt, also immer nur unter Arthur, während meine Mutter ihre Verträge und sonstige Dokumente immer mit Theresa unterschrieben hat. Ja, also Maria Drost war ja sozusagen ihr Glücksname, damit hat sie den Krieg überlebt und das Maria hat sich dann eingebürgert. Mein Vater fand irgendwie Maria immer schöner und hat sie immer auf Polnisch nett Marischu genannt. Aber mein Vater, das Abraham, das habe ich später selber nur im Tagebuch meines Opas gelesen. Also das kam niemals irgendwo vor.
Da sind wir schon dabei. Ihre Eltern stammen beide aus Polen. Und das ist auch wieder etwas Schönes an dem Buch. Also ihr müsst euch alle das Buch kaufen. Es ist bei S. Fischer erschienen. Der ist schon wieder
Süß.
toll. Wenn man den Buchdeckel aufmacht, gibt es eine große Landkarte, wo die ganzen Orte, die erwähnt werden, auf dem, ja, die Station heißt es hier, Arthur Brauners und seiner Familie von Lodz in Polen bis Berlin und Heidenheim 1946. Und hinten gibt es das Gleiche für die Familie der Mutter. Und da steht Station Maria Brauners, geborene Therese Albert von Lemberg bis Berlin. Und das ist richtig toll, denn es sind wahnsinnig viele Orte, die erwähnt werden. Also wir springen ja hier auch genauso jetzt schon ziemlich hin und her. Also ihre Eltern stammen beide aus Polen. Beide sind ja leider schon verstorben, jüdisch und stammen aus jüdischen Familien. Und die sind durch die Nazis verfolgt worden und mussten fliehen auf vielen verschiedenen Stationen. Und das schildern Sie, sagen wir mal, in dem ersten Teil des Buches, wie es kam, dass die beiden irgendwann in Berlin gelandet sind. Aber es haben leider nicht die ganzen Familien geschafft.
Naja, also ich muss schon sagen, bei meinem Vater ist es schon sehr ungewöhnlich gewesen, dass die gesamte engste Familie überlebt hat. Unfassbar. Also das gab es ja so gut wie nie, haben Sie gerade selber gesagt, das ist verrückt. Die Eltern und alle Geschwister sind
Drei
durchgekommen.
Geschwister, genau.
Vier Geschwister, sind fünf Kinder
Ach,
gewesen.
fünf,
Und
okay.
bei meiner Mutter, da ist tatsächlich der Vater und der Bruder auf bestialische Weise ermordet worden. Aber das sollte man auch tatsächlich im Buch nachlesen. Ja, mir war es wichtig in dem Buch, oder mir war Verschiedenes wichtig. Wissen Sie, es gibt so viele Menschen heute, die tatsächlich behaupten, warum auch immer, dass sie Juden seien oder jüdische Verwandte haben, und das stimmt überhaupt nicht. Mir war es wichtig hier auf der Grundlage des Tagebuchs meines Großvaters, das er kurz nach dem Krieg geschrieben hatte, dass wir hier nicht irgendeine Sekundärliteratur haben. Es ist eine primäre Quelle, jemand, der es erlebt hat und der es akribisch geschildert hat. Wir haben ja nur Teile aus dem Tagebuch im Buch verwendet. Und dass ich auch mit meiner Mutter gesprochen habe, im Zuge der Steven Spielberg Shoah Foundation, die ja über 50.000 Interviews mit Überlebenden gesammelt hat, damit das Anhängen nicht verloren geht. Und das war die Basis fürs Buch. Aber da meine Eltern ja auch bedingungslose Optimisten waren, muss ich natürlich auch im zweiten Teil zeigen, mein Gott, was haben diese beiden trotz allem alles erreicht? Und wie haben sie es gemacht? Und was sind das für Ausnahmemenschen? Was sind das für Jahrhunderteltern? Und es ging vor allen Dingen darum, mein Vater kennt jeder, ja, Arthur Brauner, der große Filmproduzent, aber die Rolle meiner Mutter, die ja so viel erheblicher war, als es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, dieser Mutter, dieser unvergleichlichen Mutter, dieser Mutter, die beste Freundin und Ratgeberin und alles war, ein Engel, da ging es wirklich darum, ihr auch ein Denkmal zu setzen.
Sie haben eben gesagt, dass die Familie Ihres Vaters, also die enge Familie, die konnten alle fliehen. Sie waren in Polen und dann in der ehemaligen Sowjetunion und haben es dann irgendwie, aber erst später nach Deutschland geschafft.
Das die waren ist, ja auch getrennt. Das die waren weiß ja ich ganz gerne, weil es so komplex ist, wirklich dem Buchleser oder Leserin überlassen möchte, weil es einfach wirklich sehr komplex ist. Sie sind sehr tief in den Osten geflüchtet, aber mein Vater war ja auch getrennt von der Familie, streckenweise sind in die Ukraine geflüchtet, dann später wirklich bis nach Tadschikistan, also in asiatischen Raum, sind sehr, sehr weit in den Osten gekommen. Dann irgendwann wieder zurück über Stettin nach Berlin. Sie haben sehr früh erkannt, dass sie in Polen nicht bleiben können und dass sie wirklich sehr, sehr, sehr weit in den Osten flüchten müssen, um zu überleben. Und das ist ihnen ja auch gelungen, glücklicherweise.
Und Sie sind dann hinterher zum Teil ausgewandert in die USA, zum Teil nach Israel und zum Teil hier geblieben.
Also von der Familie meines Vaters ist niemand in die USA gegangen. Und die sind über Heidenheim nach damals noch Palästina, später Israel eingewandert. Und nur von der Familie meiner Mutter über einen gewissen Zeitraum, über einen kürzeren, ist die Mutter und die Cousine Nina kurz nach Amerika gegangen.
Nach Brasilien.
Das hat auch bestimmte Gründe, warum letztendlich aus der Familie niemand mehr nach Amerika wollte. Und auch das ist Bestandteil wirklich des Buches, weil es viel zu aufwendig ist, das zu erzählen und auch viel zu viel vorwegnehmen würde. Das würde sehr viel spoilern. Aber Fakt ist, mein Vater hatte hier schon 1945 angefangen, Kontakte zu Filmschaffenden zu knüpfen. Über einen bestimmten Mann namens Josef Einstein, der dann auch später erstmal Partner war bei ihm. Da gab es für ihn überhaupt nicht mehr den Drang nach Amerika zu gehen, den er am Anfang noch verspürt hatte.
Genau, das wollte ich sagen. Er hat es erst vor. Ist irgendjemand aus der Familie zurück nach Polen gegangen oder war klar, ein Teil bleibt dann in Deutschland?
Sie haben es ja in Polen versucht, aber Polen war 1945 genauso antisemitisch wie vor dem Krieg. Da wollte einfach keiner mehr bleiben. Das ist etwas, was für sie überhaupt nicht in Frage kam. Unter keinen Umständen. Als sie im Displaced Person Camp, das sind diese Camps nach dem Krieg, wo Juden dann so wie also eine Art Sammellager gesammelt wurden, um dann eben in die entsprechenden anderen Länder ausreisen zu können. Da hat Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, hat eine Tour gemacht durch die ganzen Displaced Person Camps. Und meine Großeltern, meine Eltern haben ihn reden gehört und da war der Großteil der Familie überzeugt, dass sie nach damals Palästina und Israel auswandern möchten und nicht nach Amerika.
Also der Großteil der Familie ist jetzt der Familie Ihres Vaters.
Die Familie meines Vaters war bedeutend größer, weil meine Mutter war ja nur meine Mutter, ihre Schwester. Ihre Mutter und dann die kleine Cousine Nina. Und es betraf größtenteils die Familie meines Vaters, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wusste, was, wie, wohin. Ja. Ich war gerade mal 20, hat mit 16 die Kriegsanfänge bei sich erlebt. Also sie hat ja im Osten von Polen gelebt, mein Vater im westlichen Teil. Das heißt, mein Vater hat den Einmarsch der Deutschen miterlebt. Aufgrund des Nichtangriffspaktes zwischen Hitler und Stalin war meine Mutter in dem Bereich, der von den Sowjets okkupiert worden ist. Und sie hat das mit 16 erlebt, sie war 20, sie wusste gar nicht so richtig, wer wusste das schon nach dem Krieg. Nur sie wussten alle eins, nie wieder zurück nach Polen.
Wir haben es ja schon angesprochen, den Namenwechsel ihrer Mutter, der mit ihrer Art des Untertauchens zu tun hatte. Das war ja ihr großes Glück, dass sie den Ausweis, sozusagen die Identität einer Verstorbenen übernommen hat, weil es dann echte Papiere waren und hat dann unter diesem Namen den Krieg überlebt als Fabrikarbeiterin in Polen.
Ja, in Polen, in Südwestfalen dann auch in einem Netzrad gearbeitet. Ja, Fabrikarbeiterin bei Junkers Flugmotorenwerke, einem deutschen Unternehmen in Warschau. Was es nicht besser gemacht hat, außer dass glücklicherweise ihr Chef dort, der hat ihr das Leben gerettet damals, Herr Kornhorst. Der wusste von Anfang an, trotz ihrer arischen Papiere, dass sie Jüdin ist. Also das hat er einfach mitbekommen, aber er war sehr angetan von ihr. Also nicht im romantischen Sinne, sondern wie so ein junges Mädchen ihr Leben in die Hand nimmt, ja, und das so in den Griff kriegt und so mit der Situation umgeht. Er hat ihr dann auch letztendlich oft geholfen. Sie hatte tatsächlich durch einen Geschäftsfreund ihres Vaters, dem Namen Piotr Ponschko, haben sie und ihre Schwester arische Papiere bekommen. Und beide hatten sich die Haare blond gefärbt, haben sich große Ketten gekauft mit Kreuzen. Beide übrigens, warum auch immer, strahlend blaue Augen gehabt von Natur aus. Und das heißt, niemand, wenn man sie gesehen hat, dann kriegt sie meine Mutter immer noch so aus. Ich kenne Fotos, hätte jemals überhaupt nur annehmen können, jetzt mal rein optisch, dass diese beiden Frauen irgendwas mit Jüdisch zu tun haben. Ja, sie sahen aus wie so richtige polnische junge Frauen und hatten dazu noch die arischen Papiere. Und tatsächlich, es mussten Papiere von Verstorbenen sein, weil die Deutschen die Papiere absolut akribisch kontrolliert haben. Ja, aber damals gab es auch keine Verstorbenenlisten in dem Sinne, dass man wusste, ja, okay, da ist jetzt also der Papiere besorgt. Also die Schwester meiner Mutter, die Julia hieß, hatte Papiere, die auf Christina Jamielniak lauteten und meine Mutter Maria Drost und auch meine Tante Julia. Ich habe sie Julia genannt, wurde aber eigentlich ihr Leben lang von allen nur Christina genannt, aufgrund ihres Überlebensnamens aus den arischen Papieren.
Jetzt können wir das vielleicht noch erwähnen, dass im Untertitel zu dem Buchtitel steht Arthur und Maria Brauner, eine Geschichte vom Überleben, vom großen Kino und der Macht der Liebe. Allein der Buchtitel, also dann in Berlin, ist ein Zitat, was Ihnen überliefert wurde, logischerweise waren Sie nicht dabei, was Ihr Vater bei der ersten Begegnung mit Ihrer Mutter gesagt hat. Die haben sich irgendwo an dem Bahnhof getroffen und er sagte dann, also dann in Berlin, also auf Wiedersehen. Und dann haben sie sich tatsächlich wiedergesehen, durch einen Zufall. Aber er war sich sicher, dass sie sich wiedersehen, oder?
Er war sich ganz sicher und sie eigentlich auch. Und es war von Anfang an, also von ihr sowieso von Anfang an, bei ihm... Ja, erzählte sie uns halt immer wieder, der hat zuerst auf die Schwester geschielt, weil die größer und schöner und sonst was war. Sagte meine Mutter, ich sehe das ganz anders. Größer war sie ja, weil sie schon aus der größten Entwicklungsstufe während des Krieges raus war, während meine Mutter noch die Mangelernährung mitbekommen hat. In jedem Falle, sie wusste, dass sie unbedingt, also ich glaube, wenn die nicht zufällig in Stettin auf dem Bahnhof getroffen hätten und später dann wieder in Berlin, ich bin ganz überzeugt, meine Mutter hätte den Kontakt zu ihm gesucht und ihn auch gefunden, ganz klar, ja. Da war von Anfang an eine sehr, sehr, sehr tiefe, große Verbindung und große Liebe da, die bis zum Ende, also die waren über 72 Jahre verheiratet und wenn der Tod ihnen da nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, dann wären sie auch noch 150 Jahre verheiratet geblieben. Das war eine unendlich große Liebe, ein großes Vorbild, die es eben auch zu beschreiben galt. Und das mit einem Filmproduzenten, von dem wir alle wissen, dass er von links und rechts, vorne und hinten ständig von Schauspielerinnen überlagert waren, überlagert oder belagert. Nicht überlagert, sondern belagert wurde, die ständig versucht haben, über charmante Anwandlungen, ja, Rollen zu bekommen, was mich zum Teil eben auch sehr wütend gemacht hat. Wenn meine Mutter dabei war, ich das als sehr respektlos empfunden habe. Auch das eine Sache, die ich im Buch beschreibe, dass ich MeToo einfach auch mal andersrum erlebt habe. Nämlich wie Schauspielerin wirklich also auf krasseste Art und Weise versucht haben, meinen Vater davon zu überzeugen, dass er ihm doch eine Hauptrolle geben sollte. Und er natürlich ein bisschen gescheckert und geflunkert hat damit. Ja, seine Eitelkeit wurde ja damit irgendwie ein bisschen gepinselt und gestreichelt. Aber meine Mutter, also die empfand das als weniger schlimm als ich. Ich empfand das als derart respektlos, dass ich wirklich mehrfach aneinander geraten bin mit der einen oder anderen Schauspielerin.
Bei MeToo geht es ja ganz klar um Machtmissbrauch. Also ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Das hatte ich auch beim Lesen gedacht, denn sie haben ja keine Macht, die Schauspielerinnen.
Natürlich haben sie eine Macht.
Über aber ihr die können Aus, ja nicht
über
sagen.
Über ihre Jugend, über ihre natürlich haben sie auch eine Macht. Also
ja, aber die können nicht sagen.
Ja, das ist eine andere Art von Macht. Aber das ist jetzt kein Machtmissbrauch im Sinne von hierarchische Strukturen, die anders sind. Aber es ist sehr wohl ein Machtmissbrauch. Es ist schon mit allen möglichen Reizen umzugehen und zu spielen, um denjenigen davon zu überzeugen. Und die könnten ja genauso den Ruf schädigen und sagen, der Typ versucht mich zu vergewaltigen. Das hätte ja genauso passieren können.
Also, aber es hat doch keiner gemacht, oder?
Nein, das hat sich bei meinem Vater niemand getraut, aber heute wäre es wahrscheinlich anders. Ich weiß es nicht, wie es passiert, aber es gibt ja genug Beispiele dafür. Ich finde, MeToo muss man wirklich von beiden Seiten sehen. Es gibt nicht nur die eine Seite.
Es gibt nicht nur die eine Seite, aber es geht ganz klar darum, dass jemand sagt, wenn du mir nicht gefügig bist, kriegst du keinen Job. Und das finde ich schwer umzukehren. Die Frau kann
das
ja
ist nicht
sagen,
das Einzige, wofür Harvey Weinstein oder so kritisiert wurde. Also dieses asymmetrische Machtverhältnis. Eine Schauspielerin ist ja nicht gezwungen, zu ihm ins Hotelzimmer zu gehen, um eine Filmrolle zu kriegen. Es gibt tausend mögliche andere Varianten, eine Filmrolle zu bekommen. Also asymmetrisch finde ich, das ist es nur in Bürosituationen oder so, wo man wirklich einen Chef hat und vielleicht eine Assistentin oder sowas passiert und ihr drohen könnte, rauszufliegen. Eine Schauspielerin hat die Wahl, ob sie in ein Hotelzimmer geht oder nicht. Ja, also ich finde es wirklich beileibe nicht gut, was dieser Mensch gemacht hat. Und der wurde ja auch zu Recht dafür verurteilt. Aber ich kann nur sagen, ich habe die Sache eben auch andersrum erlebt.
Okay, gut, da sind wir nicht einer Meinung, aber das ist auch nicht weiter schlimm.
Sie haben es ja auch nicht erlebt in der Form, in der ich es erlebt habe. Und da kann man ja schwer Position Stellung zu nehmen. Also, und wie gesagt,
naja, gut, dann darf ich über nichts reden, wo ich nicht dabei war. Dann wird es eine schwierige Geschichte.
Nein, die können dazu eine andere Meinung haben, sicher. Aber ich würde mal sagen, ich aufgrund dessen, was ich erlebt habe, konnte mir auch tatsächlich an Ort und Stelle eine Meinung dazu bilden.
Ja, das ist ja in Ordnung. Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Und das ist Summertime, gesungen von Juliette Topaz. Wieso dieser Titel?
Weil der auch in unserem neuen Film eine große Rolle spielen wird. Den habe ich sehr, sehr gerne. Und George Gershwin, Ira Gershwin bewundere ich sehr. Und deshalb fand ich ihn in dieser etwas schnelleren Version besonders schön.
Wir reden eigentlich oft über die Schauspieler und Schauspielerinnen. Das heißt, von ganz vielen Filmen könnten wir als normale Leute gar nicht sagen, wer hat das Drehbuch geschrieben, wer hat die Regie gemacht und schon gar nicht, wer ist Produzent oder Produzentin. Dann habe ich immer gedacht, die Regie bestimmt eigentlich den Film oder vielleicht noch das Drehbuch. Aber nach der Lektüre Ihres Buches habe ich gedacht, wow, es ist ja eigentlich der Produzent oder die Produzentin, der eine Vision hat und sich dann die Leute sucht, die genau die Vision umsetzen.
Also das ist sehr unterschiedlich, ne? Aber tatsächlich ist ein Produzent ja wie zu sehen wie der Kapitän eines Schiffes, der sich seine ganze Crew zusammenholt. Mein Vater war schon sehr, geht schon sehr in die Richtung Kreativproduzent. Es gibt ja viele verschiedene Typen von Produzenten, die nur in Anführungszeichen nur Geldgeber sind.
Also genau, das habe ich gedacht. Die Produzenten holen das Geld.
Ja, es gibt schon sehr viele Kreativproduzenten. Ich würde mich auch definitiv als Kreativproduzentin bezeichnen. Also die meisten Ideen, gerade zum Beispiel bei den Filmen gegen das Vergessen oder auch die Bestseller, die er dann optioniert hat, das sind ja seine Ideen. Und dann sucht er sich dafür den passenden Drehbuchautor oder Drehbuchautorin. Und ehrlich gesagt, sprechen Sie da was an, was mir schon lange auf der Seele liegt. Ich finde, dass diese Position, gerade Drehbuch, das ist das A und O, das ist die Basis eines jeden Films, dass die viel mehr herausgehoben werden sollten, dass die Namen viel bekannter gemacht werden sollten, dass die viel mehr im Fokus stehen sollten. Ja? Bei Regie ist es ja ganz oft der Fall. Also man kennt eher noch den Regisseur als den Produzenten oder die Produzentin. Aber bei den Drehbuchautoren, die wirklich die Basis für all das legen, ja, die werden teilweise, ein bisschen abschätzig vielleicht manchmal behandelt. Jetzt langsam, also in den letzten 2, 3 Jahren, seit es Kontrakt 18 gibt, so eine spezielle Vereinbarung mit den Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren, hat sich das geändert. Jetzt werden die viel mehr wahrgenommen, jetzt haben sie auch viel größere Mitspracherechte. Das finde ich sehr, sehr gut.
Also jetzt Ihr Vater, der hatte ja Ideen für Filme. Und hat dann gesagt, das will ich. Und dann suche ich mir jemand, der das Drehbuch schreibt und ich suche mir jemand für die Regie.
Meistens ist es so, dass mein Vater seine eigenen Ideen verwirklicht hat.
Sie haben auch, glaube ich, geschrieben, er hatte erst überlegt, Regie zu machen, aber dann hat er gemerkt, dass er als Produzent noch mehr Einfluss auf den Film haben kann. Vielleicht können wir erst mal erwähnen, dass Ihr Vater eine Art Mischkonzept, nenne ich das mal, jetzt gemacht hat. Er hat Filme produziert, wo ganz klar war, die werden Kassenschlager, damit kann er viel Geld machen. Und damit kann er sich die Kunst leisten, Filme, die ihm wichtig waren, Filme gegen das Vergessen und Herzensangelegenheiten zu machen. Und das hat er ja schon sehr früh angefangen und das hat ja auch gut funktioniert.
Mhm. Ja, genau. Das war genau sein Konzept. Also er hat gemerkt, er hat erstmal 2 Komödien gemacht und dann hat er den ersten Film gemacht, schon 1947, der autobiografisch geprägt war, Morituri. Und der Film wurde sehr schlecht aufgenommen in Deutschland. Also man wollte einfach noch nicht an die Geschichte erinnert werden, die gerade ja passiert ist. Und da hat er gesagt, oh mein Gott, also wenn ich meine Familie weiter ernähren will und so weiter, dann muss ich jetzt erstmal wieder auf die sozusagen Komödienkarte setzen. Hat das dann auch gemacht und hat zu dem Zeitpunkt nur noch wenig Filme gemacht, die gegen das Vergessen waren, also sich mit den Opfern des Holocaust beschäftigt haben. Und erst in den 80er Jahren, als er so vermögend war, so viel verdient hat mit seinen Filmen, dass er sich das leisten konnte, dann hat er gesagt, jetzt spielt es keine Rolle mehr für ihn, ob er Geld verliert bei den Filmen. Er muss jetzt die ganzen Geschichten erzählen. Und da sind auch die ganzen großen Filme entstanden, ja. Also ab den 70er, 80er Jahren, der Garten der Finzi Contini, die Spaziergänge von Sanssouci, Hitler, Junge, Salomon, der Rosengarten, die ganzen großen wichtigen Filme, bei denen er tatsächlich also sehr viel Geld erstmal verloren hat. Die amortisieren sich dann nach Jahren und Jahrzehnten irgendwann. Aber das war ihm egal. Also er wollte das erzählen, das war ihm ganz, ganz wichtig. Mhm.
Ich habe die Filmografie, also das heißt die Liste aller Filme, die Ihr Vater gemacht hat, gelesen. Und ich kannte ganz viele Filme davon überhaupt nicht, muss ich sagen, gerade von den leichteren. 2 waren welche, die mich sehr beeindruckt haben in meinem Leben. Die Spaziergänge von Sanssouci ist ja auch ein sehr, sehr bewegender Film und Hitlerjunge Salomon. Vielleicht wollen Sie kurz Spaziergang
von Sanssouci, genau. Bei der Spaziergang von Sanssouci war es sowieso ganz schwierig. Es war für mich das letzte Film. Und sie hat ja auch sowohl im Französischen als auch im Deutschen eine sehr markante Stimme, also prägnante, wiedererkennbare Stimme. Die Stimme hat einen Wiedererkennungswert. Und kurz vor den Dreharbeiten hatte ihr Sohn diesen tragischen Unfall, als er von dem Zaun beim Rüberklettern aufgespießt wurde.
Oh, ja,
und im Film Sanssouci geht es eben auch an einem Jungen, etwas jünger in dem Alter, aber 9 Jahre alt. Romy Schneider war in einer katastrophalen Verfassung zu dem Zeitpunkt. Und das war sehr schwierig, aber sie wollte und wollte und wollte unbedingt den Film drehen. Also ich habe sie zu Hause auch manchmal erlebt bei uns. Meine Eltern waren ja eh schon ganz lange mit ihr befreundet, ja, seit den 60er Jahren. Mein Vater hat ja schon Mädchen in Uniform mit ihren Lilli Palmer gemacht. Ja. Auch noch, es gibt auch noch einen Engel auf Erden, einen dritten mit Belmondo, wo mein Vater auch noch Co-Produzent war, auch mit Romy Schneider. Die hat eine sehr enge Freundschaft verbunden. Die haben auch in der Nähe von uns gewohnt in Berlin, in der Winklerstraße 22. Da war sie noch mit Harry Mein zusammen. Der Sohn David ist mit uns im jüdischen Kindergarten gegangen. So. Und zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist eben, oder kurz danach, war eben die Spaziergang von Sanssouci. Die Dreharbeiten waren angesagt. Wie gesagt, sie wollte, aber sie war wirklich, wirklich in einer, wer versteht das nicht, wenn man sein Kind begraben muss, ist ja keine Frage. Was ich sehr schade fand, weil sie hat wirklich den Film komplett durchgezogen, eine unfassbare Professionalität. Aber als es dann um die deutsche Synchronisation ging, es wurde französisch gedreht, da ist sie schon verstorben. Das heißt, die deutsche Fassung ist eigentlich, dadurch, dass es nicht ihre eigene Originalstimme ist, leider meiner Meinung nach bedeutend schlechter als die französische, weil ihre Stimme so markant. Das war bei Sanssouci. Und bei Hitler, Junge Salomon, ja, ich meine, das ist die wahre Geschichte von Sally Perel, die ist ja unfassbar. Also wie ein jüdischer Junge mit einer Größe von, weiß ich nicht, 1,60 damals, ja, und einem durch und durch jüdischen Aussehen, meiner Meinung nach, wenn man ihn heute sieht, wie der es geschafft hat, sich als Hitlerjunge einzuschmuggeln und sozusagen als Hitlerjunge Salomon zu überleben, trotzdem, dass er beschnitten war, das ist ja schon unfassbar gewesen. Und mein Vater hat das mit Julie Delpy, also mit einer französischen Co-Produzentin, dann auch noch mit Julie Delpy in der Hauptrolle, so toll umgesetzt, finde ich. Also der Film, aber vor allen Dingen, was heißt mein Vater? Die große, 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 große Agnieszka Holler. Also Agnieszka ist ja sowieso großartig. Da gibt es ja gar keine Superlativen dafür, die sie beschreiben können. Aber die Zusammenarbeit zwischen den beiden war eben auch ganz toll. Die haben sich viel gestritten, aber es war auch sehr konstruktiv. Und deshalb sind zwei ganz tolle Filme entstanden. Und ich muss sagen, ich danke an dieser Stelle jetzt auch mal Sky. Denn zum ersten Mal, seitdem ich mit Filmen beschäftigt bin, hat tatsächlich Sky gesagt, wir können nicht die Filme gegen das Vergessen einfach nur über den Öffentlich-Rechtlichen überlassen. Und hat vor kurzem ein sehr großes Paket der Holocaust-Filme bei uns eingekauft. Und die werden gerade hoch und runter gezeigt auf Sky. Gerade aktuell kann man auch auf unserer Homepage die ganzen Sendetermine immer sehen.
Auf Ihrer Homepage ist die Seite von CCC Filmkunst.
Die Seite, genau, ccc-film.de, und da stehen unter Sendetermine halt auch alle Termine, wann, wo, wie unsere Filme, die ja, es gibt, vergeht ja keine Woche, in der nicht irgendwie ein Film von uns gezeigt wird irgendwo, weil wir die haben hier im Hause mit meinem super tollen Team im Hause seit 2013 digitalisieren lassen auf HD, 2K oder 4K im Ultra-HD zum Teil. Und daher die Fernsehsender auch wieder gewillt sind, die großen Klassiker mit diesem tollen Material zu zeigen. Das ist ganz toll. Und auch hier hätten wir das nie geschafft ohne die Filmförderung, zumal halt des deutschen Kulturerbes. Die übernehmen einen großen Teil der Digitalisierung. Das ist super.
Wir hatten ja im Januar einen Gast hier in der Sendung, Achim Dörfer, der das Buch geschrieben hat, Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, über jüdischen Widerstand gegen Nazi-Deutschland, Rache und Versöhnung. Und die beschämend schlechte juristische Aufarbeitung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es eben darum, die Täter nicht unbestraft davonkommen zu lassen. Und ich finde eine gewisse Parallele zu dem Anliegen Ihrer Eltern oder zumindest Ihres Vaters, dass er sagte, die Taten und die Opfer sollen nicht vergessen werden. Die Opfer sollen lebendig gemacht werden und gegen das Vergessen. Ich habe beide Bücher auch kurz nacheinander gelesen. So unterschiedlich sie sind. Ich fand da immer wieder diese Überschneidungen. Hatten Ihre Eltern mal darüber gesprochen, über den Umgang mit Tätern und ehemaligen NS-Funktionären, die im Nachkriegsdeutschland Karriere machen konnten? Hat sie das in irgendeiner Weise beschäftigt?
Naja, nur insofern, als dass mein Vater versucht hat, was sehr schwierig war, rauszufinden, wer sich wie im Zweiten Weltkrieg verhalten hat. Also wer hat kollaboriert, wer war Mitläufer, wer war im Widerstand oder hat Menschen geholfen. Und er wollte mit niemandem zusammenarbeiten, der enge Verbindungen zu Nazis hatte, wie zum Beispiel er niemals, obwohl es im Film Hilde falsch dargestellt wird, bei Hildegard Knef angerufen hat, um ihr eine Rolle anzubieten. Mein Vater wollte nie mit Hildegard Knef zusammenarbeiten, weil sie ja damals, also sie war zwar erst 17, aber sie war eben mit so einem Nazi-Bonzen liiert. mit Marika Röck auch nie zusammengearbeitet. Und zum Beispiel kam dann immer wieder die Frage an, oder wurde an mich herangetreten, ja, aber warum denn dann Heinz Rühmann? Und da hat mein Vater einen riesen Unterschied gemacht, weil Heinz Rühmann, wir haben sehr lange darüber gesprochen, seiner Frau, während er hat sich ja getrennt von seiner Frau, die ist ja dann nach Schweden ausgewandert, aber er hat sie ja ein Leben lang unterstützt. Er hat ihr sozusagen das Überleben woanders ermöglicht. Und da hat mein Vater gesagt, okay, das ist auch eine Art von Hilfe. Und er war ja kein unmittelbarer Kollaborateur, er wollte nur künstlerisch weiter tätig sein. Das betrifft viele Künstler. Also ich mache jetzt auch einen Film über Gabriele Münter und Wesley Kandinsky. Gabriele Münter war auch gegen die Nazis, aber hat trotzdem bei einer Reichskulturkammer damit integriert, damit sie weitermalen konnte. Also das haben viele gemacht, einfach um zu überleben auch. Ne? Und da hat er schon Unterschiede gemacht. Aber er hat dann auch tatsächlich mit Kameraleuten zusammengearbeitet, bei denen sich viel, viel später erst herausgestellt hat, dass das Hardcore-Nazis, also vollständig überzeugte Nazis. Und da, ja, da konnte er nichts mehr gegen tun. Aber er hat eigentlich immer darauf geachtet, mit wem er zusammenarbeitet in Deutschland. Das war wichtig.
Ihre Eltern haben sich ja dann entschieden, wir bleiben in Deutschland. Wie viele haben in der Politik Karriere gemacht, wie viele sind Minister geworden, aber ganz schrecklich ist eben gerade die juristische Aufarbeitung, wenn man sieht, wie viele in den Gerichten übernommen wurden aus Nazi-Gerichten. Und wo ich dann dachte, mein Gott, was für schreckliche Zeiten, was für ein schreckliches Land, das hat man ja wahrscheinlich auch mitbekommen als in der Zeit Lebende. Haben Ihre Eltern über sowas gesprochen, dass sie den
Ja, also natürlich haben wir haben jedes Mittagessen politisch diskutiert, das wurde besprochen, aber meine Eltern hatten ja in gewisser Weise dann auch irgendwie so einen Sonderstatus, die wurden ja gefeiert und gehypt und hofiert und so weiter, ja. Nichtsdestotrotz hat mein Vater natürlich immer, wenn er wusste, dass es tatsächlich ein Täter war, ich meine, mein Vater hat ja seitenlange Anzeigen an Zeitungen geschaltet, ja, gegen Antisemitismus oder gegen Leute, die in Position waren, da hat er keine Anzeigen geschaltet, aber zumindest hat er sich dafür eingesetzt oder nachgefragt. Das hat er ja immer gemacht. Das war ihm ganz, ganz wichtig, dagegen immer anzukämpfen. Aber Sie müssen auch verstehen, dass der Antisemitismus für die in Polen viel schlimmer war. Also nach dem Krieg, das Kielce 1946, als die ganzen jüdischen Menschen aus dem Konzentrationslager gekommen sind, teilweise mit ihren tätowierten Nummern im Unterarm, dann wieder zurück in ihre Häuser wollten, die von Polen besetzt waren und die Polen die nicht mehr abgeben wollten und deshalb gerade Menschen, die das Schlimmste erlebt haben, wieder niedergemetzelt haben, Babys aus dem Fenster geworfen, also auf die grausamste Art und Weise, dass Polen für die noch viel schlimmer waren. In Deutschland wurden sie gefeiert, in Polen wären sie niedergemacht worden. Ja, also insofern waren sie immer noch dankbar dafür, auch wenn an der einen oder anderen exponierten Stelle Nazis gesessen, ehemalige Nazis gesessen haben. Wir alle kennen auch das Buch von John Fossett, die Akte Odessa, also die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen und wie viel davon war bestimmt wahr und war es dran. Natürlich, aber diese Leute hat er immer gemieden.
Sie hatten schon gesagt, dass eine Tante von Ihnen oder ein Teil der Familie Ihrer Mutter nach Brasilien gegangen war. Ja. Hat vielleicht damit Agua de Beber von Sophie Millman Ihr zweiter Musikwunsch? Gibt es da einen Zusammenhang oder einfach nur so, weil Sie das Lied
mögen? Nee, einfach nur so, weil ich den so gerne habe, den Titel.
Sophie Millman, Agua de Beber. Das war der zweite Musikwunsch von Alice Brauner. Jetzt kommt der dritte und letzte Teil, nicht des gesamten Gesprächs, sondern der geschnittenen Fassung, die wir heute ausstrahlen. Ich finde es hochinteressant und ich finde es sehr nett, dass Sie auch so offen mit mir sprechen, trotz unserer Unstimmigkeiten.
Ich würde muss es ja geben in einer demokratischen, Gespräch.
Ich würde zum Schluss jetzt gerne noch auf Ihre Familie jetzt, die Ihre Geschwister kommen, Fela, Henry und Sammy. Sie haben drei ältere Geschwister, Sie sind die Jüngste, aber Sie haben die Filmfirma übernommen. Was ist denn mit Ihren drei Geschwistern? Wollten die nicht?
Doch, die haben den anderen Bereich übernommen, der viel lukrativer ist, den Immobilienbereich.
Ach.
Wir haben ja auch ein Hotel in Berlin, ganz tolles Hollywood Media Filmhotel. Das haben wir alle in Familienarbeit zusammen gemacht. Also alle Zimmer sind nach verstorbenen Schauspielern benannt. Die Suiten nach Filmen wie Nosferatu und so. Oder My Fair Lady. Und dann hat ja mein Vater auch in guten Zeiten halt investiert in Immobilien. Und das machen meine Brüder.
Ja.
Meine Schwester, die ist eher so ein bisschen kreativer. Die schreibt ab und zu und so. Die war lange, lange, lange Jahre die rechte Hand meines Vaters. Wollte aber nie selber produzieren. Also die war so wirklich seine engste Assistentin und Beraterin und so kann man sagen. Sie haben alle am Anfang versucht mit Filmen, hatten aber nicht die Geduld. Also wenn ein Film 10 Jahre dauert, bis man ihn dann endlich produziert bekommt, das haben die irgendwie nicht, wollten sich. Insofern haben wir es sehr, sehr, sehr gut aufgeteilt. Also ich darf den Filmbereich und die Filmstudios machen und die machen halt die Immobilien in der Familie. Und die sind auch nicht so exponiert nach draußen. Also sie sind jetzt überhaupt nicht in der Öffentlichkeit besonders oder interessiert daran, in der Öffentlichkeit zu sein. Die haben weder Facebook-Accounts noch Instagram-Accounts noch sonst
irgendwas.
Meine Geschwister halten sich viel mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Die möchten das einfach nicht und das habe ich respektiert. Das haben wir auch abgesprochen.
Die sind mit dem Buch einverstanden gewesen?
Ja, total.
Jetzt steht hier auf dem Buch, vorne auf dem Cover steht drauf Alice Brauner. Wenn man aufmacht, steht dann mit Heike Gronemeyer.
Und ja.
Wie großartig. Läuft denn sowas? Denn ich habe gelesen, dass Sie ganz viel auf Band gesprochen haben und das hat dann alles die Heike Gronemeyer bekommen.
Nee, sowas nicht. Also ich habe zuerst 25 Seiten geschrieben. Ich habe schon vor 10 Jahren angefangen zu schreiben. Ehrlich gesagt gab es zuerst ein sehr großes Verlagshaus, aber der zweite Verlag hat dann auch regelrecht gekämpft um das Buch. Und da ich mit einer Person aus dem Verlag, oder das steht ja auch hinten drin, sehr eng befreundet bin, habe ich mich dann überzeugen lassen, zum S. Fischer Verlag zu gehen. Und die haben meine 25 Seiten aber bekommen, die erst nicht geschrieben hat. Und ich habe, also 25, das sind so 50 Buchseiten. Ja. Und 25 sind ja 4 Seiten. Und ich habe aber gesagt, ob die eben ein Buch annehmen würden, was sehr positiv über die Eltern schreibt und eben nicht so wie der Sohn von Kohl, die Tochter von Marlene Dietrich, sehr negativ schreibt. Oder der Sohn von Walter Jens, das wäre mein Jens, der ist ja, Gott hab ihn selig, auch schon verstorben, aber die haben ja alle sehr schlecht über ihre Eltern geschrieben und das war überhaupt nicht in meinem Sinne und ich wusste nicht, ob sich ein Buch verkaufen lässt, wenn es auch andersrum erzählt wird. Dann waren die gleich ganz begeistert, meinten aber, sie würden es gerne in, also nicht in meiner journalistischen Form haben, sondern eher als Romanbiografie. Und da meinte ich, okay, da bin ich jetzt nicht so, ich bin mehr so die Reportageschreiberin. Und daraufhin haben die mir Heike empfohlen und Heike und ich hatten sofort ein sehr besonderes, sehr enges Verhältnis zueinander. Wir planen jetzt auch das zweite Projekt schon zusammen. War zu der Zeit, war ja Corona. Die Familie meines Mannes hat ein kleines Bauernhaus auf einem Berg in Unterammergau und mein Mann und ich haben uns zurückgezogen. Und dann kam die Heike uns immer besuchen, die kommt aus München. Wir haben Stunden, über Wochen, über Tage und Wochen geredet. Das hat sie auf Band darauf genommen, hat sich aber am Anfang komplett an meinem Schreibstil orientiert und an dem, wie ich sozusagen die ersten 25 Seiten geschrieben habe. Ich habe aber gesagt, ich habe zum Beispiel Schwierigkeiten, immer zu springen von der Geschichte meiner Mutter zu meinem Vater und wieder zurück. Und das hat sie ganz toll gemacht und sie hat mit mir die historische Kontextualisierung. Also da haben wir uns immer die Bälle zugeworfen. Jeder hat eben seinen Teil darin gemacht und sie hat am Ende dann sozusagen alles zusammengefasst und ich habe dann nochmal reingeschrieben, was ich alles verändert haben wollte und das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit und ich bin ihr sehr dankbar, weil sie wirklich, wirklich eine tolle Co-Autorin ist, muss man sagen.
Das muss aber man auch ganz sie stehen nicht beide vorne drauf.
Ja, weil es ist ja nicht ihre Idee und nicht ihre Geschichte. Es ist ja die Geschichte meiner Eltern. Warum sollte sie vorne drauf stehen?
Nee, weil sie
hätte sogar als Ghostwriterin steht man normalerweise gar nicht drauf. Ich habe darauf bestanden, dass sie drin steht.
Ah, okay, also sie ist mehr Ghostwriterin als Co-Autorin.
Man kann es nennen, wie man will. Für mich ist sie Co-Autorin. Aus Sicht des Verlages sollte sie Ghostwriterin sein.
Ah, verstehe.
Ich meine, es hat doch nicht, ich kann ja nicht einen Namen für sich in Anspruch nehmen, wenn die Geschichte 0,0 ihre ist. Das ist ja die Geschichte meiner Familie. Insofern war ja nicht ihre Idee. Wenn es ihre Idee gewesen wäre. Also wir schreiben jetzt ein Buch zusammen, wobei ich auch das Drehbuch geschrieben habe, über diese toxische Liebesgeschichte Münter und Kandinsky. Da werden ganz sicher beide Namen gleich groß draufstehen. Aber hier ist es meine Familiengeschichte. Warum sollte Heike mit auf dem Titel stehen?
Jetzt haben Sie gesagt, das war vor 10 Jahren, dass Sie
angefangen. Habe ich angefangen.
Aber wenn Sie sagen, das Schreiben begann zu Corona, denn meine Frage wäre gewesen, wie lange dauert das, so ein Buch zu schreiben, bis es raus ist?
Das hat 1,5 Jahre gedauert, alles in allem.
Das ist wahnsinnig schnell, oder?
Ja. Super. Ja, weil vieles vorlag, weil wir vieles wussten, weil wir wissen, wie wir es machen wollten, weil es das Tagebuch meines Opas gab und wir daraus viel zitiert haben, weil wir die Geschichte meiner Mutter transkribiert haben und daraus sehr viel genommen haben. Also die Geschichte lag im Prinzip vor.
Ich sage jetzt nochmal die Titel, Alice Brauner, also dann in Berlin bei S. Fischer Verlag. Es fängt am Anfang, das finde ich genial und das heißt ja auch wieder so ein bisschen so ein filmisches, ein Kapitel, was ist bei dem Vater, ein Kapitel, was ist bei der Mutter, ein Kapitel, was ist beim Vater und dann irgendwann kommen die eben zusammen und im nächsten Teil ist dann ihr Leben gemeinsam. Das ist wirklich toll, weil Sie gerade sagten, wie springt man, wenn man eine parallele Geschichte erzählt, aber man kann ja nicht beides gleichzeitig schreiben. Genau. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und dann der sehr bewegende Epilog, den man dann wirklich mit Tränen in den Augen liest. Was ich auch noch erwähnen möchte, es sind ganz, ganz viele Bilder im Buch. Das finde ich klasse. Mein üblicher Kritikpunkt, so ein schönes Buch, es ist ja eben Hardcover, kein Lesebändchen.
Das werden wir jetzt an Fischer weitergeben.
Genau, dann nimmt man eben irgendein schönes Lesezeichen. Aber es ist sonst wirklich ein tolles Rundum-Paket. Ich wünsche Ihnen weiter ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch.
Dankeschön.
Wird das eines Tages verfilmt?
Ja, ich hoffe. Also alle fragen mich das. Ich hatte vorgestern eine Lesung bei Kissing, eine sehr schöne, in der Erlöserkirche da. Und die erste Frage war, wann wird es verfilmt? Und da sage ich nur, bringen Sie mir bitte die Darsteller, die meine Mutter und mein Vater spielen können. Und ich fange an. Überhaupt, das ist so weit weg von mir. Ich glaube, da brauche ich erstmal Abstand.
Es ist auch so eine Sache, weil ich kein großer Fan von Verfilmung bin von Büchern, die ich gelesen habe und die mich bewegt haben. Denn ich habe dann ein Bild von den Leuten, hier hat man die Fotos und dann spielt das irgendjemand nach. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber wir haben ja gesehen, Hitler, Junge, Salomo, da ist es ja sehr gut gelungen, der...
Sally Perell, ja.
Genau, Sally Perell.
Marco Hofschneider hat ihn gespielt, ja.
Und der ist ja damit sehr zufrieden gewesen, mit der Verfilmung sein.
Sehr, sehr, sehr. Der war sehr glücklich. Also wir haben bis heute noch Kontakt und der war wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Das war schon, oder wir hatten bis vor einiger Zeit Kontakt. Das war schon eine ganz tolle Verfilmung. Aber wenn man als Produzentin die Geschichte der eigenen Eltern verfilmt, so ist es nochmal was anderes. Und dann wirklich Leute zu finden, die das so rüberbringen und... Also im Moment kann ich es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Und wenn das irgendwann mal, vielleicht wird das irgendwann der Fall, dann wäre es super. Also da muss man sehen, dass ich mich wirklich ein bisschen davon distanziere und löse, wie meine Eltern in echt aussahen und in echt waren und so. Und dass man das dann wirklich Schauspielern überlässt. Ja, müssen wir sehen.
Ich sprach mit Dr. Alice Brauner. Ich bin total begeistert. Ich bin ihr neuer großer Fan. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Gerne.
Alles Gute.
Ja, aber eine schöne Sendung. Machen Sie ja nett. Ich finde es ja super. Bereiten Sie gut vor. Finde ich klasse.
Dankeschön, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und also dann in Berlin irgendwann mal vielleicht in echt eines Tages.
Ganz genau.
Vielen Dank.
Alles klar, Dankeschön. Tschüss.